Willkommen bei unserem Podcast. Wir sprechen heute über Chancenungleichheit in der Bildung. Wir sind vier Studierende, die das im Rahmen des Marburg-Moduls machen. Es ist einmal der Simon Lowey, der Bijan Ali Ahmad, die Nias Moenimer und die Elena Hasselbach. Wir haben dafür drei Leute eingeladen. Einmal die Christina Dahlke, eine Lehramtsstudentin hier an der Philipps-Universität Marburg, den Landtagsabgeordneten Sebastian Sack und den Schulleiter der Richsberg-Gesamtschule Thomas Färber. Und jetzt geht's los. Wir beginnen mit der Perspektive von Christina Dahlke. Sie ist selber Arbeiterkind, hat Migrationshintergrund und studiert jetzt katholische Religion und Geschichte auf Lehramt. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, klar, gerne. Ich bin Christina, studiere Lehramt und genau, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Was ist so deine Motivation, hier heute dabei zu sein?
Ich finde einfach so die Thematik Chancenungleichheit in Bildung, im Bildungssystem einfach relativ interessant. Und dadurch, dass ich ja Lehramt studiere, habe ich das Gefühl, dass ich einiges dazu beitragen kann.
Okay, sehr schön. Wir fangen direkt mal an. Was verstehst du denn unter Chancengleichheit in der Bildung?
Ja, also für mich ist Chancengleichheit in der Bildung auf jeden Fall, dass jede Person nach ihren Bedürfnissen und individuellen Möglichkeiten gefördert wird und ja, einfach die Möglichkeit erhält, da das Beste rauszuholen, um für sich irgendwie gut in die Zukunft starten zu können.
Mhm. Was für einen Spielraum haben einzelne Lehrkräfte bei dem Versuch, mehr Chancengleichheit durchzusetzen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich persönlich habe das Gefühl, einzelne Lehrkräfte haben ziemlich eingeschränkte Möglichkeiten, weil ich glaube, dass es auch ein generelles systematisches Ding ist. Allerdings sind eingeschränkte Möglichkeiten halt eben auch, dass Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, als allererstes ist es auf jeden Fall, dass eine Lehrkräfteeinstellung schon mal dazu beitragen kann, entweder Chancenungleichheit zu fördern oder halt eben zu verringern. Als Beispiel, wenn jetzt eine Lehrkraft in der Lernklasse steht und da einfach schon eine Einstellung hat, dass jeder ja in der Klasse gleich ist und alle irgendwie die gleichen Chancen, weil sie auf derselben Schule und in derselben Klasse sind. Das sind ja alles schon so Vorurteile oder Vorbehalte, die einfach da mit einspielen, wie die Lehrkraft sich positioniert. Weiterhin glaube ich aber auch, dass einzelne Lehrkräfte die Chance haben oder die Möglichkeit, viele Potenziale, die es bereits gibt im Schulsystem, wie zum Beispiel aus Fördervereinen, vom Land irgendwelche Förderungsmittel oder halt eben auch von Schulämtern Hilfe zu holen, dass die viel mehr publiziert werden und einfacher zugänglich gemacht werden können für Lernende und ja, das muss über die Lehrkräfte laufen.
Die Aussage, dass die Klasse komplett gleich ist, spielt auch so ein bisschen mit unserer nächsten Frage mit ein und zwar, weißt du, dass Migrationshintergrund und auch der sozioökonomische Faktor die Chancengleichheit in der Bildung beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein total großes Ding, was ja auch im Lehramtsstudium behandelt wird. Und ich muss sagen, man merkt es halt in vielen Punkten. Und vor allem ich auch persönlich habe auch sowohl Migrationshintergrund ja, als auch einen sozioökonomischen Hintergrund. Und ich muss sagen, während meiner Abi-Phase kam ich in eine komplett neue Klasse und da habe ich sehr stark meinen Hintergrund irgendwie gemerkt, also meinen sozioökonomischen Hintergrund, einfach weil ich aus einer finanziell ja schwächeren Familie komme und da bereits neben dem Abitur ja arbeiten musste und einfach mich finanziell irgendwo auch mit einbringen musste in meine Familie, während halt eben andere MitschülerInnen von mir damals einfach Spaß haben konnten. Das war halt dann quasi in der Abi-Zeit, wo es dann auch darum ging, sich vorzubereiten auf die Abi-Prüfung, irgendwie ja schon belastend, weil während die sich dann halt eben wirklich jeden Tag auf die Abi-Prüfung vorbereiten konnten, musste ich mindestens zweimal in der Woche eben arbeiten gehen und mir auch einen finanziellen Gedanken machen in meiner Freizeit. Und das hat dann natürlich irgendwo auch Vorteile, weil ich Arbeitserfahrungen gesammelt habe, die anderen jetzt vielleicht nicht gesammelt haben. Allerdings war das halt in der Zeit schon auch eine sehr, ja, psychische Belastung, die eben, ja, für eine 17-, 18-Jährige schon nicht ohne ist, sag ich mal.
Du hast die Frage jetzt gerade auch schon ziemlich persönlich beantwortet. Die nächste spielt da auch so mit rein. Wie beeinflusst der sozioökonomische Status eines Kindes seine Bildungschancen und seine späteren Berufsaussichten?
Ja, ich glaube, genau wie mein Beispiel eigentlich schon. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild, was sich da irgendwie aufzeichnen lässt. Und zwar, wenn man halt eben ein finanziell stabileres Elternhaus hat, dann sind so Dinge wie Nachhilfe bekommen überhaupt gar kein Problem. Also wenn das Kind die Hilfe braucht, die bekommt es dann absolut selbstverständlich und super gut. Während halt eben Lernende aus finanziell schwächeren Familien hingegen ja auch allein schon Nachhilfe ist halt auch dann wieder eine finanzielle Belastung. Also das ist einfach schwer für Familien, für manche, das halt irgendwie zu organisieren, vor allem wenn es darum geht, dass es dann vielleicht auch mehrere Kinder oder Jugendliche in der Familie die Nachhilfe benötigen. Das sind dann immer so Sachen, die irgendwie im Hintergrund mitlaufen. Und aber mal ganz abgesehen von Nachhilfe sind natürlich auch so Sachen wie, wenn man halt eben ja ein kulturelles Gut haben will, sowas wie ein Teil von der Gemeinschaft sein, sportliche Aktivitäten. Das sind auch alles Dinge, die eben Belastungen für gewisse Familien darstellen und nicht für alle da sind. Und das ist dann auch ein Nachteil, wenn während 2, 3 Klassenkameraden dann in der gleichen Teamsportart zusammenspielen, müssen die anderen halt eben irgendwie sagen, ah nee, da kann ich leider nicht mitmachen. Das sind alles so Sachen, die auf jeden Fall damit einspielen. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass häufig in so ja finanziell schwächeren Familien der Fokus irgendwie darauf gelegt ist, schneller eine Ausbildung zu machen, damit man schneller Geld verdient, weil ein Studium ist, bevor man da Geld verdienen kann, überhaupt da auch schon eine finanzielle Sorge. Und ich persönlich fand auch den Einstieg, also jetzt aus meiner Perspektive heraus, den Einstieg in die Uni für mich persönlich sehr schwer. Also ich habe schon gemerkt, dass meine Erfahrungen irgendwie ganz andere sind als die von meinen Kommilitoninnen, während die bereits einen Wortschatz hatten, der unglaublich facettenreich ist, musste ich mir den irgendwie erst aneignen und musste immer wieder nachfragen, was bedeutet dieses Wort, was du jetzt gerade gesagt hast. Und irgendwie waren das so Dinge, die für die einfach selbstverständlich waren, weil die aus dem Elternhaus bereits kamen. Aber auch so Sachen wie, ja, allein schon das Einschreiben oder das Bewerben an einer Universität oder Hochschule, das sind ja alles so Dinge, die sind nicht mal eben so gemacht und das sind schwierige Prozesse. Und da als Kind aus einer Arbeiterfamilie, sage ich jetzt mal, ist es schon schwer, da irgendwie einen Anschluss zu finden bezüglich, wie mache ich das? Also es kostet sehr viel Mut und auch Überwindung, das erstmal zu machen. Also ich muss sagen, ich kenne einige, die auch mit mir Abitur gemacht haben, auch Arbeiterkinder sind, die dann halt eben nicht in ein Studium gegangen sind, sondern dann Ausbildungen begonnen haben, die von den Eltern vielleicht vorgeschlagen wurden oder wo sie dann gesagt haben, ja, meine Eltern machen das auch schon seit so und so vielen Jahren, während meine Eltern mir halt damals, als ich angefangen habe, mich irgendwie zu bewerben für die Uni, immer gesagt haben, ja, probier das erstmal und eine Ausbildung kannst du im Endeffekt ja trotzdem noch machen. Also irgendwie war es dann, also ich für mich war es schon sehr stark so, hätten meine Eltern mich nicht motiviert, hätten nicht gesagt, mach's einfach mal, geh diesen Schritt, dann würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen.
Inwiefern tragen Schulsysteme zum Fortbestand oder Verringerung von Chancengleichheit bei?
Ja, Schulsysteme. Ich glaube, dadurch, dass damals, also früher ja noch diese Unterteilung gab in Haupt-, Real- und Schule und Gymnasium, trägt das Schulsystem eine große Rolle dabei, weil halt eben viele Lehrkräfte, die heute vielleicht schon älter sind, aber auch nicht nur ältere Lehrkräfte, eben irgendwie immer noch davon ausgehen, dass es homogene Gruppen gibt, die Lerngruppen darstellen. Aber das ist ja einfach nicht mehr die Realität. Und mein Eindruck ist halt eben, dass viele Lehrkräfte verschiedene Backgrounds von Lernenden irgendwie nicht mehr wirklich wahrnehmen, sondern es denen hauptsächlich darum geht, den Inhalt gut zu vermitteln und die alle gleich zu behandeln. Dabei ist ja Gleichbehandlung dann auch so ein Thema. Man müsste meinen, wenn man alle gleich behandelt, funktioniert es bei allen gleich gut. Aber die Backgrounds der einzelnen Lernenden werden da halt total außen vor gelassen. Und ich finde einfach persönlich, dass das Schulsystem auch hier wieder finanzielle Unterstützung, zum Beispiel bei Klassenfahrten oder Ausflügen, nicht oft genug gut vermittelt. Und dieses aktiv Nachfragen von Familien an das Schulsystem oder an die Schule selbst, das ist halt eine Überwindung, die oft nicht gemacht wird. Und ich glaube, wenn man da präventiv vorgehen könnte, indem man das öffentlicher publiziert, indem man das irgendwie allen leichter zugänglich macht, das ist auch immer ein sehr bürokratischer Schritt, der dann halt eben auch wieder einen Wortschatz benötigt mit, was bedeutet denn dieses Wort, was auch wieder eine Schwierigkeit ist für viele Familien. Ich glaube, wenn man das halt eben präventiv irgendwie verhindern könnte, indem man es offenkundig macht, wäre da auf jeden Fall schon viel geschehen. Und ich finde persönlich ein großes Problem im Schulsystem ist auf jeden Fall noch, dass Lehrkräfte nicht genug Rassismus-Sensibilität im Lernen. Also, weil wir können nicht sagen, Lernende mit Migrationshintergrund haben dieselben Chancen wie Lernende ohne Migrationshintergrund, während viele Lehrkräfte halt eben nicht genug sensibilisiert sind dafür, wie Rassismus aussehen kann. Also wenn Lehrende nicht genug geschult werden, um da ein Auge drauf zu haben, dann kann das nicht gleich behandelt, ja, kann das nicht zur Gleichbehandlung führen. Auch wieder ein Beispiel aus meinem Privatleben. Also als ich damals zum Abitur kam, hat meine Lehrkraft mir gesagt, ja, weil ich ja aus einer Arbeiterfamilie komme oder auch weil ich eben ja keine Eltern habe, die super gut Deutsch sprechen können, wäre das ja für mich super schwer und ich bräuchte mich eigentlich gar nicht daran versuchen. Und irgendwie war das damals so ein Schlag ins Gesicht eigentlich schon, weil ich mir dann gedacht habe, wie kann das sein, dass du mich irgendwie so beurteilst, nur danach, dass ich halt eben aus einer Familie komme, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache schon immer hatte. Und mein kleiner Bruder, der jetzt aktuell noch in der Schule ist, hatte vor kurzem erst wieder einen Vorfall, wo eine Lehrkraft da auch irgendwie ja rassistische Kommentare von sich gegeben hat, die wahrscheinlich eher so unterschwellig gemeint oder nicht mal wirklich bös gemeint waren, aber es war einfach unterschwellig Vermittlung und mein kleiner Bruder hat sich so unfair behandelt gefühlt, hat sich direkt bei mir und meinen Eltern beschwert und also ich finde, da ist halt auch wieder so ein Aspekt, meine Eltern sind halt sehr ja vorgehend dahin, also sie nehmen das nicht einfach hin, sondern es ist schon so, dass wir da auch aktiv vorgehen und ich finde einfach, es sollte Voraussetzung sein, dass Lehrkräfte erst gar nicht in solche Situationen geraten, wo sie SchülerInnen zu ja rassistischen Themen einfach unfair behandeln oder da überhaupt irgendwas ansprechen. Also da ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt in der Lehrkräfteausbildung auch, weil auch ich aus meinem Studium weiß halt eben, dass Rassismussensibilität einfach ein viel zu kleines Thema in unserem Studium spielt, meiner Meinung nach.
Du hast die nächste Frage eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Ich weiß jetzt nicht, ob du dazu auch noch was sagen möchtest. Welche Faktoren führen zu Ungleichheiten beim Zugang zur höheren Bildung und wie können diese adressiert werden?
Ja, stimmt. Ein bisschen habe ich schon beantwortet. Also die vorherigen Punkte auf jeden Fall, die treffen da ja auch genauso auf jeden Fall zu. Ich finde auch, was noch da beiträgt, wenn man über den Zugang zur höheren Bildung spricht, da ist dann auf jeden Fall, dass man halt eben, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive spreche, halt eben als Arbeiterkind hat man nicht wirklich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die man irgendwie fragen kann. So, wie läuft das mit Bewerbungen bei der Uni oder bei der Hochschule? Wie schreibe ich mich ein? Was ist das? Wie läuft dieser ganze Prozess? Weil vorher kannte man immer nur das Schulsystem. Man kannte, okay, ich muss mich da irgendwie anmelden oder meine Eltern haben mich da angemeldet damals und den Rest muss ich irgendwie alleine hinkriegen. Und da erstmal ja auch zu fragen oder halt eventuell auch bei der Uni selbst anzurufen, weil man halt eben keinen persönlichen Ansprechpartner oder Partnerin hat, ist halt irgendwie wieder so ein Schritt, der super viel Überwindung und Mut kostet. Ich glaube halt, wenn es da irgendwie Lehrkräfte geben würde, die bereits in der Schulzeit da offen für sind und zeigen, okay, so könnte das dann nachher laufen, oder dass man den Schülerinnen das einfach von vornherein ja auch nahelegt. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall viele Ängste auch vorwegnehmen. Oder ich meine, gut, Lehrkräfte können auch nicht alles übernehmen, aber ich glaube vielleicht, dass es dann eine Chance wäre, da irgendwie über Schulämter Angestellte zu haben, die extra für so Workshops oder so explizite Tage halt eben dahin kommen, um Abiturientinnen darauf vorzubereiten, wie genau kann ich was beantragen und wie kann ich mich anmelden.
Wie kann staatliche Politik dazu beitragen, Chancengleichheit in Bildung und Beruf zu fördern?
Interessante Frage. Also ich bin selbst absolut gar keine Politikerin. Ich habe natürlich ein politisches Interesse und ich finde halt einfach, die Politik hat da persönlich meiner Meinung nach die größte Chance, irgendwas zu verändern. Also weil mit noch so viel Mühe und noch so viel Arbeit kann eine Lehrkraft das halt eben nicht alles ja übernehmen. Und uns ist ja allen, also Lehrkräftemangel ist kein Geheimnis. Wir wissen, dass einfach absolut Lehrkräfte fehlen. Und wir wissen auch, dass es an finanziellen Ressourcen an den Schulen selbst fehlt. Und ich glaube persönlich, dass da halt eben genau das der Punkt ist, wo man halt eben ansetzen könnte. Man könnte die Lehrkräfteausbildung attraktiver gestalten, mit mehr Praxis im Studium, mit realitätsnäheren Umständen oder halt auch, dass man da vielleicht irgendwelche Förderungsmöglichkeiten, die vom Staat gegeben werden können, einbringt. um halt eben den Lernenden nicht die Hoffnung auf ein gut absolviertes Studium zu nehmen, bevor sie überhaupt begonnen haben.
Als letzte Frage nochmal zusammenfassend, welche Lücken siehst du im Schulsystem und wie kann man diese schließen?
Ja, ich glaube, ich habe viele Lücken bereits angesprochen und auch irgendwo so Wege, wie es möglich wäre, das zu umgehen oder zu schließen. Ich glaube allerdings auch, dass halt eine sehr große Lücke ist, die ich noch nicht angesprochen habe, dass eben dieses Außerkurrikulare sehr wichtig ist für einfach ein gesellschaftliches Zusammenleben. So außerkurrikulare Veranstaltungen, was meine ich damit? Ich meine damit so Sportsachen oder auch einfach Freizeitaktivitäten, denen man den Lernenden bieten kann oder ermöglicht, einfach das, weil jeder von uns ist irgendwo am Ende Teil der Gesellschaft und es ist meiner Meinung nach nicht von Chancengleichheit zu sprechen, wenn viele Leute viele Erlebnisse mitnehmen konnten in der Schulzeit, während andere sich immer wieder zurückstecken lassen mussten, weil sie da die finanziellen Möglichkeiten dazu nicht hatten, weil sie da irgendwie nicht genug Deutsch sprechen konnten vielleicht oder weil sie nicht genug gut Deutsch lesen konnten oder solche Sachen. Ich glaube einfach, dass da viele Ressourcen und Chancen hinterstehen, die man irgendwie ja angehen könnte. Und ich glaube halt eben, dass so ein Potenzial vor allem in der Schule irgendwie herrscht, weil in der Schule eben alle zusammenkommen aus der Gesellschaft. Also es ist ja als Ziel einer von Lehrerinnen ist es halt eben ja auch, SchülerInnen auszubilden, die später ein guter Teil der Gesellschaft, einer demokratischen Gesellschaft sind. Und ich glaube halt eben, dass genau da halt eben der Punkt liegt, wenn man viel mehr so AGs oder sowas anbieten könnte in der Schule, würde das halt schon mal einen großen Teil dazu beitragen. Aber ich glaube auch eben, dass der Lehrkräftemangel ein sehr starker Aspekt ist, eine sehr große Lücke meiner Meinung nach, weil halt eben da viel verloren geht, was man ermöglichen könnte. Also natürlich ist eine Lehrkraft, die super gestresst ist, weil sie irgendwie 20 Klassen betreuen muss und da nochmal eben einspringen muss und hier nochmal was erledigen muss für eine andere Klasse, dass da halt einfach dieser individuelle Aspekt von, wie gehe ich mit SchülerInnen um, wie sieht deren Leben aus, was für Probleme haben die aktuell, dass dieser Aspekt einfach komplett wegfällt. Und ich glaube, dass da halt eben Chancen bestehen, die eben ja durch den Lehrkräftemangel vertan sind. Möglichkeiten, das zu schließen, wären halt auch wieder das Lehramtsstudium attraktiver zu gestalten, dass man vielleicht auch nicht 5 Jahre in der Uni sitzt, sondern irgendwie nur 2 und dann viel mehr Praxis hat. Oder halt, dass man neben Lehrkräften auch mehr Schulsozialpädagoginnen an die Schulen bringt, um irgendwie auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden besser eingehen zu können.
Danke für die Teilnahme.
Danke.
Weiter geht es mit dem Schulleiter der Rixberg-Gesamtschule in Marburg, Thomas Färber.
Herr Färber, zunächst mal vielen Dank für Ihr Interesse und die Teilnahme an diesem Podcast. Sie sind Schulleiter an der Rixberg-Schule in Marburg und Ihre Schule ist eine integrierte Gesamtschule, an der nun seit über 4 Jahren ein neues Lernkonzept angewendet wird. Von dem werden wir aber später noch mehr erfahren. Unser Thema heute ist die Chancenungleichheit von der Bildung bis zum Beruf mit den Schwerpunkten Bildungsgerechtigkeit, sozioökonomischer Status und das Schulsystem. Wie ist Ihre Motivation, an unserem Podcast mitzuwirken?
Als Schulleiter einer integrierten Gesamtschule mit Inklusion und auch Mitinitiator dieses sogenannten Perlenwerks hatte ich es ja für meine Aufgabe, sozusagen geradezu für meine Dienstpflicht für Chancengleichheit, Bildungsgleichheit zu werben und diese Gesellschaft davon zu überzeugen, dass da mehr Chancen als Risiken drin bestehen. Deswegen nutze ich tatsächlich jede Chance, um die Gesellschaft dahin zu bewegen, dass wir eben mehr Chancengleichheit haben und nicht Ressourcen von Kindern und Jugendlichen verschwenden.
Toll, vielen Dank. Es ist ja so, dass laut Umfragen, also ganz normale Standardumfragen auf der Straße, also halten schon bereits fast die Hälfte der Bundesbürger und Bürgerinnen das deutsche Bildungssystem für ungerecht. Ist natürlich jetzt nicht weiter definiert, inwiefern Sie das für ungerecht halten, aber deshalb frage ich jetzt Sie nochmal ganz im Allgemeinen, was verstehen Sie denn unter Chancengleichheit in der Bildung?
Also Chancengleichheit in der Bildung bedeutet für mich, dass ein Kind unabhängig vom Elternhaus, vom soziokulturellen Umfeld die Potenziale entfalten kann, die es hat Und das nicht wie in Deutschland weltweit, wir sind ja in Deutschland weltweit an der Spitze, was die Abhängigkeit von Schulabschluss, also Outsourcing, also Output im Schulsystem und sozioökonomische Herkunft angeht. Also sozusagen arme Kinder machen schlechte Abschlüsse, reiche Kinder machen gute Abschlüsse. Da sind wir weltweit führend und das ist schlimm für die Gesellschaft und bedauerlich für jedes einzelne Kind, dessen Potenziale einfach in Schule nicht gesehen werden, weil Bürgergeldempfängerfamilie, weil Migrationshintergrund, weil beides, weil eingeschränkt in irgendeiner Art und Weise. Und da müssen wir raus, der Kinder und der Gesellschaft zuliebe.
Das ist eigentlich auch schon quasi, also zumindest teilweise die Beantwortung meiner nächsten Frage, die wäre, also wie beeinflusst dieser sozioökonomische Status eines Kindes seine Bildungschancen und vor allem auch die späteren Berufsaussichten? Da haben Sie jetzt schon einiges zu gesagt. Haben Sie da noch mehr Ansichten zu?
Also wie gesagt, alle internationalen Studien zeigen ja, dass dieses dreigliedrige Schulsystem ist ein Schulsystem, das Lernerfolge von Kindern verhindert. Also Kinder aus sogenannten bildungsfernen Haushalten, ne, machen schlechte Schulabschlüsse. Und das ist nur in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich so, überall da, wo dieses dreigliedrige Schulsystem ab dem 10. Lebensjahr eingeführt wird. Und das zeigen alle Studien. Und das könnte man ändern, aber dafür fehlt einfach der gesellschaftliche Konsens. Ich weiß nicht, Sie sind ja jetzt ja lebensbiografisch noch ein bisschen jünger, also nicht lebensbiografisch, Sie sind ja noch ein bisschen jünger. Und es gab ja in den 70er, 80er Jahren wurden ja Landtagswahlen mit dem Schulkampf entschieden. Also da gab es ja sozusagen die CDU, die gesagt hat, wir wollen das dreigliedrige Schulsystem. Und die SPD, die gesagt hat, wir wollen mehr Gesamtschulen oder wie es inzwischen heißt, Gemeinschaftsschulen. Und es gab, wenn ich mich recht erinnere, das könnt ihr nochmal nachrecherchieren, im Jahr 2011 oder sowas, in Hamburg eine Initiative, die Grundschulzeit zu verlängern. Also statt 4 Jahre gemeinsame Grundschule. Und die Grundschule ist ja eine integrierte Gesamtschule. Da geht man ja hin, weil man da wohnt. Können wir aber gleich nochmal was zu diesen Schulbezirksgrenzen sagen. Und auf alle Fälle wollte man wie in Berlin die 6-jährige Grundschule einführen. Das war eine große Koalition aus CDU und SPD und die Grünen haben auch mitgemacht. Also eigentlich eine breite gesellschaftliche Mehrheit wollte die 6-jährige Grundschule einzuführen, um diese Entscheidung in dieses dreigliedrige Schulsystem, Klammer auf, schlimm genug, Klammer zu, wenigstens mit 12 Jahren, nicht mit 6 Jahren zu fällen. Und dann gab es einen Bürgerentscheid dagegen. Also es wurde beschlossen mit Stimmen von SPD, Grünen und CDU und dann gab es einen Bürgerentscheid dazu. Und dann sind halt die Betroffenen nicht zu diesem Bürgerentscheid gegangen, sondern dieses parteiübergreifende elitäre Bildungsbürgertum. Und es gab dann, ich glaube, 70%, eine Mehrheit von 70% bei diesem Bürgerentscheid dafür, weiter nur 4 Jahre Grundschule zu machen. Und das wird sozusagen, das war letztendlich das Ende dieses Kulturkampfes in der Bundesrepublik Deutschland, der seit dem Zweiten Weltkrieg andauerte, gegen die integrierte flächendeckende Gesamtschule. Und wir haben ja andere Länder, also die nordischen Länder waren ja bis vor 1-2 Jahren, als da auch die Faschisten die Macht übernehmen, langsam aber sicher, wegweisend in dem länger gemeinsamen Lernen mit großen Erfolgen bei PISA und bei allen internationalen Studien. Und die haben das nach dem Zweiten Weltkrieg in Anführungsstrichen einfach gemacht, Anführungsstrichen, weil sie gesehen haben, wir haben Not, wir haben gesellschaftliche Krise, wir müssen alle Potenziale entfalten können. Und die haben ja diese Gemeinschaftsschule dann eingeführt mit unterschiedlichen Modellen, unterschiedlich lang, aber sehr konsequenter als in Deutschland. Diese Chance hat man in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verpasst. Und jetzt ist sie sozusagen, ich sag mal, spätestens mit diesem Bürgerentscheid in Hamburg. Es gibt parlamentarische Mehrheiten, die dann von einer in Anführungsstrichen engagierten Mehrheit gekippt werden, ist dieser Kulturkampf beendet. Das heißt, wir werden weiter mit diesem dreigliedrigen Schulsystem flächendeckend leben. Und wir sehen ja die Auswüchse dieses Systems, sehen wir in Marburg, Freiburg und Tübingen, diese klassischen Universitätsstädte, alle rot-grün regiert, alle mit einem vermeintlich linken, fortschrittlichen Bildungsbürgertum. Und alle haben Gesamtschulen, wie in Marburg uns es ja auch gibt als einzige Gesamtschule. Und die drei Städte haben eine Übergangsquote auf das Gymnasium von durchschnittlich über 60%. Und das ist einfach absurd. Das heißt also, auch da in so einem linken Milieu schickt man sein Kind auf das Gymnasium, egal ob es Gesamtschulen gibt oder nicht. Und das ist so, das ist schlimm, das ist kontraproduktiv, aber da muss ich jetzt auch, da muss ich tatsächlich jetzt lebensbiografisch meinen Frieden mitmachen. Ich werde das nicht mehr erleben, dass es in Deutschland flächendeckend Gemeinschaftsschulen oder Gesamtschulen gibt.
Okay, vielen Dank. Das war sehr ausführlich und auch sehr, sehr informativ. Also ich habe davon auch gehört, das war hier dieser, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Soziologe und Bildungsforscher Aladin El-Mafalani, hat auch ein paar Bücher geschrieben, der macht sehr viel also in der Richtung, und den habe ich in so einem Interview auch von ihm gehört, da hat er auch auf diesen Bürgerentscheid da verwiesen. Also und vor allem auch, was ich noch anmerken wollte, ist auch PISA zum Beispiel. PISA, nochmal zum Thema der Benachteiligung von sozial schwachen Kindern, zeigt das ja immer, erforschen das ja immer mit. Und es gibt eine mehrfache Benachteiligung sogar von Kindern aus sozial schwachen Familien. Gut, gibt es noch weitere Faktoren, die zur Ungleichheit beim Zugang zur höheren Bildung führen? Alle denken ja immer sofort an sowas wie Migrationshintergrund, ja. Wobei zum Beispiel auch unter anderem auch El-Mafalani denkt, dass der Migrationshintergrund ja nur deshalb in Kombination mit dem schwachen sozialen Status, also mit der Armut eigentlich ganz konkret, ja, dass dieses Bild eigentlich quasi verzerrt ist dadurch. Also nicht nur, weil jemand einen Migrationshintergrund hat, hat er automatisch schlechtere Chancen, sondern weil er Migrationshintergrund hat und aus diesem Grund einen schlechteren sozialen Status.
Also ich will jetzt noch mal kurz ausholen, heißen Phase der bundesrepublikanischen Bildungsdiskussion unter Bundeskanzler Willy Brandt damals, der ja 1973 angetreten ist, mit einer Regierungserklärung mehr Demokratie wagen. Das lohnt sich übrigens heute, die noch mal zu googeln und sich mal anzuhören, mehr Demokratie wagen. In der Zeit ging es um das katholische Bauernmädchen vom Land. Das waren sozusagen damals diejenigen, wo man seinerzeit festgestellt hat, die benachteiligt sind, die keine Chancen auf adäquate Bildung haben. Das gibt es so heute nicht mehr. Ich gehe da mit Al-Mafalani und vielen anderen konform, die sagen, dass letztendlich die sozioökonomische Situation, also wahrscheinlich kann man das zu 80% auf das verfügbare Familieneinkommen reduzieren, einer der hauptausschlaggebenden Punkte ist. Migrationshintergrund spielt da auch eine Rolle, aber ich sag mal, die Chancenungleichheiten dieser Republik geht ja, wie ihr ja auch in eurer Eingangsfrage schon formuliert habt, weiter bis in den Beruf. Ich habe ja auch mit Migrationshintergrund im Beruf schlechtere Chancen und dadurch ein schlechteres Einkommen. Also das zieht sich ja durch diese Gesellschaft von der Geburt bis zur Bahre wahrscheinlich. Man müsste jetzt mal gucken, wie das mit Beerdigungen ist, aber da ist, sag mal, auch eine Beerdigung in einem sozioökonomischen benachteiligten Haushalt ist wahrscheinlich auch eine kleinere Veranstaltung als in einem reichen Haushalt. Also das zieht sich durch, und da tut diese Gesellschaft zu wenig dagegen. Diese ganzen Versuche, die man jetzt mal so unternommen hat mit Bildungsgutscheinen hin und her und vor und zurück, Das wird nicht angenommen, das wird nicht gutiert, es hat keinen durchschlagenden Erfolg. Und es gibt ja Modelle in anderen Ländern, die versuchen, mit dieser Struktur dahingehend umzugehen, indem man schulische Standorte in sozial benachteiligten Vierteln, das kommt ja nochmal dazu, also das Einkommen ist das eine. Und dann ist es ja auch so, dass wir in Deutschland, also das kann man ja auch in Marburg beobachten, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt soziologisch betrachtet der Begriff Ghettoisierung schon greift, aber ich sag mal, es gibt ja in jeder größeren Stadt, gibt es ja Stadtteile mit deutlichen sozioökonomischen Unterschieden. Also ich sag mal, der Richtsberg in Marburg hat definitiv ein geringeres durchschnittliches Familieneinkommen als das sogenannte Südviertel in Marburg. So. Und die Grundschulen sind ja dadurch, dass sie zwar Gesamtschulen sind, weil da alle Kinder hin müssen und ich mich nicht entscheiden kann, in der Regel nicht entscheiden kann, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin, in diesen Vierteln drin. So, und das zeigt sich jetzt schon in Marburg, da weiß ich das halt, also sozusagen allein schon am Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund, der ist im Stadtteil Riesberg sehr viel höher als an der Grundschule im Südviertel. Und da gibt es viele, viele Faktoren und damit könnte man umgehen, indem man zum Beispiel sagt, okay, wir statten die Schulen, die in, wie soll man sagen, sozial benachteiligten Stadtteilen liegen, besser aus als die Schulen, wo die Kinder hingehen, die eh schon gute Startchancen von zu Hause aus mitbringen. Gut, also wie gesagt, es gibt dann diese sozioökonomischen Unterschiede auch in den Stadtteilen und die perpetuieren sich dann wieder in den Grundschulen. Und da könnte man politisch Maßnahmen ergreifen, indem man die Schulen, die ein besonderes Klientel haben oder ein besonders anspruchsvolles, ein besonders förderungswürdiges Klientel haben, explizit unterstützt. Und das passiert noch nicht mal in Marburg. Es gibt ja jetzt die Diskussion beim Ausbau der Ganztagsschule am Richtsberg. Und das ist so im Kern ein so zäher und peinlicher Prozess, dass tatsächlich die Grundschule im Stadtteil Richtsberg die letzte Schule ist, die Infrastruktur kriegt, Ganztagsschule zu werden. Also das ist alles schon sehr, sehr, sehr politisch nicht gewollt. Und das kann man, glaube ich, so sagen. Es hat letztendlich von den Herrschenden in dieser Republik keiner ein Interesse dran, aus dieser Chancengleichheit, in Chancenungleichheit in Schule tatsächlich nachhaltig auszusteigen. Und die Chancen, die Konzepte liegen auf dem Tisch, aber sie werden nicht umgesetzt. Also es ist nicht gewollt, weil die herrschende Elite kein Interesse dran hat, das zu tun.
Abschließend hören wir die Standpunkte unseres letzten Gastes, den Landtagsabgeordneten Sebastian Sack.
Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian Sack. Bin seit dem 18.01. frisch gebacken Landtagsabgeordneter der SPD hier für den Wahlkreis Marburg und den Ostkreis. Von Beruf her bin ich Gymnasiallehrer, habe das 16 Jahre gemacht und bin jetzt ganz frisch in den Landtag eingezogen.
Okay, vorweg eine kleine Frage. Was ist Ihre Motivation, hierbei mitzuwirken?
Bei diesem Podcast?
Ja.
Chancengleichheit war mir schon als Lehrer eine sehr, sehr große Angelegenheit. Und als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich mich darüber gefreut, weil ich finde, dass es ein Thema ist, worüber wir einfach reden müssen. Und zwar so lange, bis wir nicht mehr darüber reden müssen. Also wir müssen uns mehr für Chancengleichheit einsetzen, egal ob das die Politik ist oder die Schule. Und da ist ein ganz, ganz zentraler Punkt eben auch im Bildungsbereich, auf allen Ebenen.
Mhm. Da startet das schon unsere erste Frage. Und zwar, was verstehen Sie unter Chancengleichheit in der Bildung?
Chancengleichheit in der Bildung ist für mich, dass unabhängig von Herkunft, Geldbeutel und Geschlecht alle die gleichen Chancen haben, egal wo sie herkommen, egal was sie mitbringen, ist es unsere Aufgabe, die unterschiedlichen, vielleicht auch Defizite auszugleichen, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, egal von wo aus sie gestartet sind.
Es gibt natürlich Faktoren, die damit einspielen. Da wäre jetzt die Frage, wissen Sie, dass ein Migrationshintergrund und oder sozioökonomische Faktoren die Chancengleichheit in der Bildung beeinflussen?
Ja, das ist ganz klar. Zum einen zeigen das ja Statistiken. Wir haben kürzlich auch welche vom DGB gehabt, die einfach deutlich machen, dass wenn 100 GrundschülerInnen starten, dass aus Nicht-Akademikerfamilien gerade mal 8 bei einem Master landen, während es 45 sind bei Akademikerfamilien. Zum anderen habe ich es am eigenen Leib erfahren. Ich komme aus einer Familie, wo ich der Erste war, der studiert hat. Das war eine ziemlich hohe Hürde für mich. Aber ich erlebe es eben auch als Lehrkraft selbst immer wieder, dass gerade die Menschen, die aus Migrationshintergrund oder sozioökonomischen Hindernissen kommen, dass sie es einfach ungleich schwerer haben. Das fängt bei der Nachhilfe an, hört bei der Sprache auf oder auch in der Corona-Pandemie war schon ziemlich deutlich, dass natürlich die Menschen, die sich es in Anführungsstrichen leisten können, Nachhilfe zu geben oder ihren Kindern zu helfen, die haben das natürlich ungleich mehr tun können als die, wo weder vielleicht finanziell als auch intellektuell die Möglichkeit da war zu unterfüttern. Und das ist was, was mich schon sehr erschrocken hat und wo wir dran müssen.
Dann nochmal ein bisschen weiter ins sozioökonomische, zum sozioökonomischen Faktor. Das ist jetzt so eine Zukunftsfrage. Wie beeinflusst der sozioökonomische Status eines Kindes seine zukünftigen Bildungschancen und späteren Berufsaussichten?
Ja, das baut ja so ein bisschen darauf auf, was ich eben gerade sagte, dass wenn man aus einer, ich sag mal, Nicht-Akademiker-Familie kommt, dann ist natürlich zum einen die Hürde da zu sagen, traue ich mich, an die Uni zu springen oder vielleicht aufs Gymnasium. Ich habe gerade auch den Unterschied bei einem guten Freund, dessen Tochter könnte jetzt aufs Gymnasium gehen, hat die dazugehörigen Noten, aber beide Eltern waren eben nicht auf einem Gymnasium, haben also jetzt Sorge, denken lieber vielleicht auf die Haupt- und Realschule und trauen sich da, weil die Erfahrungswelt eine andere ist. Dann kommt natürlich auch hinzu, wenn du an die Uni gehst, dann verdienst du nicht sofort Geld. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mich an die Uni traue. Es konnte mir keiner zu Hause sagen, wie das läuft an der Uni. Ich konnte auch, hatte keinen Überblick, wie das vielleicht läuft mit den finanziellen Unterstützungen, die man braucht. Viele wissen eben auch nicht, dass man mit BAföG und auch mit vielen anderen Chancen weiterkommt. Und es ist natürlich auch ein kleines Stigma, wenn du dann vielleicht in der Uni das Gefühl hast oder auch am Gymnasium, du kannst mit den anderen so nicht mithalten.
Sie sind ja auch Lehrer. Ist das noch aktuell?
Nee, also der Sprung in den Landtag ist quasi, kommt einem Berufswechsel gleich, sodass ich dann mit dem Landtagsmandat endete gleichzeitig eben auch meine Lehrtätigkeit.
Aber dadurch, dass Sie ja mal Lehrer waren, könnte die Frage da vielleicht anders beantwortet werden. Das wäre nämlich, inwiefern tragen Schulsysteme zum Fortbestand oder zur Verringerung von Chancenungleichheit bei?
Ich glaube, dass Schule beides kann, leider Gottes. Zum einen zur Verstetigung dieser Ungleichheit. Aber auch genau das Gegenteil kann. Also wenn wir es schaffen, dass Schülerinnen und Schüler lange zusammen lernen, egal von wo aus sie gestartet sind, wenn wir es schaffen, dass wir unabhängig von Geldbeutel den Leuten ermöglichen, auch Teil einer Musikklasse zu sein, beispielsweise ihre Neigung, Chancen zu machen, dann haben wir auch Möglichkeit. Aber ich glaube, Klassismus, also quasi Diskriminierung aufgrund der sozioökonomischen Herkunft, das ist auch ein Stück weit allgegenwärtig und vielleicht in manchen Teilen mehr, in manchen weniger. Da müssen wir, glaube ich, hin, dass da die Hürden einfach kleiner werden.
Welche Spielräume hätten denn einzelne Lehrer, um Chancenungleichheit ein bisschen zu verringern?
Zum einen, glaube ich, leben junge Menschen schon auch von Vorbildern. Und ich glaube, als Lehrer kann, muss man ein Vorbild sein. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht, dass ich aus einem, in Anführungsstrichen, klassischen Arbeiterhaushalt komme und dass auch man damit alle Chancen hat und dass man sich dafür mitnichten schämen muss. Und zum anderen hat man eben auch die Möglichkeit, du lernst ja deine Schülerinnen und Schüler relativ gut kennen im Laufe der Jahre und du weißt auch durchaus, wo Defizite sind, vielleicht auch, und ich bin 16 Jahre Vertrauenslehrer gewesen, auch wo zu Hause Defizite sind. Und ich glaube, da kann man schon durch Beratung und durch das Aufzeigen von Chancen, Schulsozialarbeit, Bildungsteilhabepaket, auf Klassenfahrten, aber auch individuelle Förderung, da kann man viel machen. Und ich glaube, das meiste kann man eben machen, indem man den Menschen jeden Tag deutlich macht, dass egal wo sie herkommen, dass sie alle die gleichen Chancen haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Gefühl zu geben, egal wo du herkommst, wie der Geldbeutel ist, welches Geschlecht du hast, welche Herkunft, du hast genau die gleichen Möglichkeiten wie alle anderen auch.
Es gibt doch viel mehr Kinder, die das Bedürfnis nach Nachhilfe oder Hilfe generell, auch vielleicht wenn es privat ist, brauchen, aber es nicht so viele Lehrkräfte gibt, dann ist es doch unausgewogen. Dann kann sich ja nicht jeder Lehrer auf 30 Schüler konzentrieren.
Ja, ich glaube, das hängt auch ein Stück weit auch mit dem Lehrermangel zusammen, den wir gerade haben. Ich glaube, dass wir kleine Klassen brauchen, dass wir mehr Lehrkräfte brauchen. Ansonsten lässt sich Inklusion ohnehin nicht umsetzen, nach meinem Dafürhalten. Das funktioniert nur mit einer echten Investition, auch und vor allem in Personal. Aber wir haben auch an der Schule, auch in der Corona-Pandemie, haben wir individuell Nachhilfe organisiert, dass Schülerinnen und Schüler, die stark waren, anderen SchülerInnen geholfen haben, dass Lehrer sich auch extra Zeit genommen haben und, und. Also ich glaube schon, dass man Spielraum hat, wenn man den Spielraum sehen will.
Okay, dann zur nächsten Frage. Haben Sie einen Überblick darüber, welche und wie viele Schüler und Schülerinnen aus Akademikerfamilien kommen und das einen Einfluss auf Schüler, auf die Schülerinnen hat?
Also das hast du ja zunächst nicht und das ist auch gut so. Du merkst natürlich im Laufe der Jahre, lernst du ja auch die Elternhäuser kennen und die Eltern kennen und die Familien. Das spielt bei mir gar keine Rolle, außer eben, dass wenn ich merke, dass Schülerinnen und Schüler zu Hause eher Nachteile haben, dann versuchen wir die auszugleichen. Aber wo die herkommen, spielt bei mir persönlich überhaupt keine Rolle. Eher, wo sie hin sollen, nämlich das Beste für sich rausholen.
Sie haben ja durch Ihren neuen Berufszweig vielleicht eine neue Ansicht und eine bessere Ansicht. Wie kann staatliche Politik dazu beitragen, Chancengleichheit in Bildung und Beruf zu fördern?
Also zum einen finde ich, dass wir eine echte Lernmittelfreiheit brauchen, auch für digitale Endgeräte. Das war ein großes Problem. Also das wird, also zum Schluss, am Anfang der Pandemie saß ich lauter SchülerInnen gegenüber mit Zettel und Stift. Und am Ende der Pandemie hatten eigentlich alle, vielleicht mal vereinzelt, es gibt auch Leute, die das nicht möchten, ist auch okay, saßen mit einem iPad da oder einem digitalen Endgerät. Ich glaube, hier müssen wir ran. Das muss für alle, und zwar der gleiche Level, finde ich, kostenlos sein. Müssen wir gucken, wie wir das schaffen und welche Möglichkeiten es da gibt. Ich glaube, dass wir auch viel mehr Schulsozialarbeit brauchen, um die Probleme, die Menschen mitbringen, auszugleichen. Dazu gehört natürlich auch schulpsychologischer Dienst. Das kann man als Vertrauenslehrerin eben nicht alles ausgleichen. Da braucht man einfach auch ein bisschen mehr Expertise. Wir brauchen aber auch generell beim beruflichen Lernen adäquat zum studentischen Lernen Azubi-Werke, Azubi-Wohnheime. Und ich glaube, da haben wir schon viel mitgemacht. Wir müssen insgesamt, glaube ich, in der Politik und das schließt die Gesellschaft mit ein, die Hürde oder die Schwelle niedriger halten, auch die gefühlte Schwelle. Manchmal ist die Schwelle höher, als man denkt. Also auch für mich war das kein schönes Gefühl zu sagen, ich beantrage BAföG und muss das hinterher zurückzahlen. Ich glaube, hier müssen wir einfach gut beraten. Hier müssen wir schon in den Schulen auch einen Geist dafür schaffen, dass hier wirklich alles möglich ist. Und da hat man, und das ist das Coole dran, dass ich eben auch jetzt aus der Schule komme, dass ich im Landtag, und das ist hier originäre Landesaufgabe Bildung, dass ich da künftig mitarbeiten kann und meine Praxis jetzt eben auch da umsetzen kann, meine Erfahrungen, die Probleme, aber auch die Chancen, die Bildung bietet, durchaus da darlegen kann.
Ist das denn momentan Ziel der Politik, sich da in der Hinsicht zu verbessern? Oder ist das noch auf dem Plan? Ist da schon irgendwas gemacht?
Also zum einen ist vollkommen klar, dass wir einen LehrerInnenmangel haben und das ist auch, das ist ja allgegenwärtig. Es ist auch klar, dass diverse Probleme, vielleicht auch gerade Chancengleichheit in der Corona-Pandemie ein bisschen getriggert wurden, manchmal auch ein bisschen mehr als einem das lieb ist. Und das ist schon bewusst, auch in Wiesbaden sehr bewusst. Wir haben da uns auf den Weg gemacht, auch mit dem Koalitionsvertrag, diese Punkte anzupacken, uns um digitale Endgeräte zu kümmern. Das haben wir explizit mit an Bord genommen. Ich hatte das große Glück, auch im Bildungsbereich eben mitzuverhandeln, mitzusprechen. Wir haben uns da wirklich sehr gute Gedanken gemacht und also im Koalitionsvertrag für die Zukunft viel drin. Wichtig ist, dass wir das jetzt eben auch transparent und glaubhaft umsetzen und da sehe ich aber schon auch große Chancen, weil gerade in dem Bereich sind auch einige an Bord, die da aus der Praxis kommen.
Sie haben ja auch Notizen, wollen Sie vielleicht noch was ergänzen?
Na, ich glaube, was künftig einfach auch sehr, sehr wichtig wird, ist Sprachförderung. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ich habe ganz, ganz tolle SchülerInnen mit Migrationshintergrund, die unheimlich intelligent sind, die aber Schwierigkeiten haben, aufgrund der Sprachbarriere sich so auszudrücken, dass das auch rüberkommt, was sie sagen wollen. Und ich glaube, das ist was, wo wir investieren müssen in der Sprachförderung. Sprache ist ein ganz, ganz elementarer Bestandteil für Integration und auch für sozialen Aufstieg. Und deswegen finde ich, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich komme gerade auch aus dem Bereich, wir waren an einer großen Gesamtschule, haben eine sehr, sehr bunte, vielfältige Schule gehabt, auf die ich wirklich sehr, sehr gerne gemocht habe und nach wie vor mag. Und ich finde, da müssen wir hin, weil wir da alle Chancen haben, wenn wir diese Sprachbarriere abbauen, haben ganz viele Menschen auch mit Migrationshintergrund weitaus mehr Chancen. Ich finde, das ist was, wo wir hin müssen.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil das begleitet ja einen fürs Leben. So auch im Studium, wenn man sich nicht richtig ausdrücken kann, das kann einen voll beeinflussen.
Ja, also ich meine, ich habe das selber gemerkt. Ich komme ja, wie gesagt, ich sag mal, platt gesagt, ich komme vom Land und in den ersten Uniseminaren und in den ersten Referaten ist es aufgefallen. Und das war mitunter auch unangenehm, weil ich natürlich auch dann, ich hatte auch mit Studierenden aus Akademikerkreisen, die durchaus auch den anderen Witz gemacht haben über meine burschikose Redensart. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mir gar nichts ausgemacht. Das ist gar keine Frage. Und das sind ja so Kleinigkeiten und Menschen mit Migrationshintergrund erleben das noch auf eine viel, viel schlimmere Art und Weise mitunter. Auch, da machen wir uns nichts vor, auch in Akademikerkreisen sind Menschen nicht davor gefeit, sich über andere lustig zu machen oder das in Anführungsstrichen als Hürde zu nehmen. Und ich finde, das ist was, wo wir hin müssen. Das ist mir ein Anliegen. Klassismus hatte ich bereits gesagt, das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, auch aufgrund meiner eigenen Biografie, dass wir da hinkommen, das abzubauen und auch sichtbar zu machen.
Ich habe noch eine kurze Nachfrage. Sie haben ja auch den Lehrermangel erwähnt. Wie würden Sie das Lehramtsstudium attraktiver gestalten? Oder was meinen Sie, woran der Lehrermangel liegt?
Ich glaube, zum einen muss man einen Job attraktiv gestalten, damit Leute auch wirklich Bock drauf haben. Also für mich persönlich ist es der schönste Job der Welt gewesen, gar keine Frage. Und ich wechsle jetzt als Lehrer von einem Traumjob zum nächsten. Ich habe vorher 16 Jahre richtig tolle Menschen unterrichtet und war in einer ganz zentralen Lebensphase mit an Bord und habe jetzt die Möglichkeit, sag mal, diese Phase noch effektiver, noch besser zu gestalten in der Politik. Das ist eine große Chance, eine große Ehre, mit der ich nicht gerechnet habe, sowohl das Lehramt als auch die Politik. Und ich finde, also ein Punkt muss sein, dass wir den Beruf attraktiv gestalten. Wir müssen Entlastung schaffen bei Lehrkräften. Das schaffen wir durch Schulsozialarbeit, durch Schulpsychologie. Wir müssen, finde ich, noch weitaus mehr Personal mit an Bord bekommen. Wir müssen uns auch gerade alles rund um LehrerInnen-Gesundheit, aber auch SchülerInnen-Gesundheit kümmern. Das, glaube ich, muss ein weiterer Punkt sein. Und dann müssen wir das Lehramtsstudium darauf vorbereiten. Ich persönlich hatte damals den Eindruck, ich habe Müller studiert und will Bäcker werden, als ich in die Schule kam. Ich komme aus der Jugendarbeit. Ich muss gestehen, was den Umgang mit Kindern und Jugendlichen anbelangt, habe ich in der Jugendarbeit weitaus mehr gelernt als an der Uni. Es ist schon ein Unterschied, ob du ein Seminar hältst bei Menschen, die alle den Mund halten, auch wenn du Blödsinn erzählst, weil sie selber irgendwann ein Referat halten, oder ob du vor einer Klasse erzählst. Das ist ein Unterschied. Und es ist schon ein Unterschied, ob du mit der einen oder anderen Menschen-Tragödie irgendwie auch konfrontiert wirst und aus dem Bauchhaus auch irgendwie helfen musst oder nicht. Und ich glaube, da können wir noch viel machen an der Uni. Das passiert hier gerade auch mit den Praxismodulen, dass der Praxisteil einen größeren Raum einnimmt. Ich hatte die Chance eben, als ich hier an der Uni einen Lehrauftrag hatte, auch mit teilzuhaben am katholischen Seminar. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Menschen mehr in den Blick nehmen, mit denen wir es hinterher eben auch zu tun haben. Und ich glaube, gerade der Praxisbezug hilft. Und da kann man an Praktika gar nicht genug haben, nach meinem Dafürhalten.
Hiermit kommen wir dann zum Ende unseres Podcasts. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wir möchten uns nochmal bei unseren Gästen bedanken und vielen Dank fürs Zuhören.